Um es klar zu sagen, eure Kernintention ist die Arbeit mit Kindern, denen es eben nicht so gut geht.
Und ich möchte noch mal sagen, dass dieses Mädchen bei uns den Realschulabschluss gemacht hat, in der Zwischenzeit das Abitur und sie studiert in Berlin Jura. So, und die ist nicht in der Lage, einen Förderschulabschluss zu machen?
Das heißt, die Prüfungsvoraussetzungen waren für alle gleich, auch für Max.
Ja, kein Bonus.
Was kam raus?
Ein Realschulabschluss mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe.
Das ist der Knaller.
Ja, und wir haben alle geheult. Ich höre einfach nicht auf zu kämpfen.
Für was?
Für diese Kinder.
Robin Gut mit Dieter Könnes.
So, liebe Robin Gut-Freunde, das ist eine ganz krasse Folge. Und da muss ich jetzt mal wirklich drum bitten, dass ihr euch die nicht nur bis zum Ende anhört, sondern dass ihr sie auch weiterleitet. Weil diese Folge ist ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man mit vereinten Kräften dafür sorgt, dass es Menschen besser gehen soll und sie eben nicht durch ein Sieb fallen lässt. Worum geht es? Es geht um die Web-Individualschule in Bochum. Das ist eine Privatschule, die nimmt Kinder auf, Jugendliche auf, die, ich sag's mal salopp, durchs Schulsystem gefallen sind. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, aus sozialen Gründen. Und es geht jetzt unter anderem in der heutigen Folge eben nicht nur darum, was diese Schule leistet und warum sie mehr als nur eine Ergänzung zu unserem bestehenden Schulsystem ist, sondern es geht vor allem darum, was passieren kann, wenn man eben gemeinsam versucht, eine Situation für ein einzelnes Kind zu verbessern. Und das ist ja das, was wir mit Robin Gut versuchen, seit Monaten euch mit auf den Weg zu geben. Nämlich immer wieder dafür zu sorgen, dass wir sagen, es fängt mit diesem kleinen Schritt an. Wir pflanzen einen Baum und aus vielen Bäumen wird irgendwann mal ein Wald. Also kümmern wir uns auch um die Einzelfälle. Es geht um Max. Max ist Autist und Max war nicht mehr beschulbar. Max ist durch das Schulsystem gefallen, weil man nichts für ihn tun konnte und es war quasi ein hoffnungsloser Fall. Und dann kamen wir und haben uns um Max gekümmert. Viel Spaß mit der heutigen Folge und mit Sarah Lichtenberger von der Web-Individualschule. Eine neue Robin Gut Podcast-Vodcast-Folge hier im Kölner Savoy Hotel mit Sarah Lichtenberger. Herzlich willkommen, Sarah.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns vor, jetzt müssen wir fast schon sagen, vor Jahren kennengelernt, ne? Weil es ja schon ein bisschen her ist, oder? Zweieinhalb,
würde ich glauben. Ja.
Genau. Und wir sind auch direkt im Thema, denn Sarah und ich, vielleicht erklärst du nochmal, Sarah, wie nochmal genau der Weg war, weil ich muss jetzt echt überlegen, wie der Stein ins Rollen gekommen ist. Es geht um Max.
Es geht um Max, es geht um Könnes kämpft. Es ging darum, dass Max keine Möglichkeit der Beschulung hatte und die Familie von Max sich, glaube ich, bei Könnes kämpft gemeldet hat, damit da ein bisschen Bewegung in die ganze Sache kommt. Und ich glaube, dass du dann Kontakt zur Webschule aufgenommen hast, um bei uns zu drehen. Und so haben wir uns kennengelernt.
So, vielen Dank für diese kleine Eselsbrücke. Denn tatsächlich ist es so, dass ich ja vor vielen Jahren als Reporter beim WDR das Format Könnes kämpft hatte. Da haben sich übrigens bis heute melden sich Menschen, die sagen, ich habe hier ein Problem. Sie haben doch da mal was gemacht. Einige schreiben sogar, ich weiß, dass sie nicht mehr da sind, aber können sie nicht trotzdem helfen? Und so hat sich die Trixi Kau aus Duisburg bei uns gemeldet und hat gesagt, Mensch, wir haben hier mit dem Max ein Problem. Wir verbinden jetzt beide Fälle miteinander, weil wir das in dem heutigen Podcast von Robin Gut, wo es eben auch um das Thema soziale Nachhaltigkeit geht. Und wir haben da jetzt schon sehr, sehr viel Wert in unserer Podcast-Reihe drauf gelegt, dass wir das hier nochmal explizit herausarbeiten. Und vor allem, warum die Web-Individualschule in Bochum da so wichtig für ist. Du hast mir nämlich damals schon krasse Dinge erzählt. Was kannst du über Max sagen? Was war damals der Grund, warum er nicht mehr zur Schule gehen konnte?
Max ist Autist und konnte nicht in die Regelschule gehen, weil er dort in Gruppen und auch in der ganzen Konstellation überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und letztendlich ist er, glaube ich, fast ausgeschult worden und Schulamt und Jugendamt stritten sich da, was jetzt eine mögliche Alternative für einen Max sein könnte. Und es gab keine Kostenzusage und auch keine richtige Schulpflichtbefreiung für ihn. Mhm. Und eigentlich war das die ganze Sache, bevor du ins Spiel gekommen bist, auch alternativlos.
Es war alternativlos. Wir können es noch ergänzen. Max hatte Angst vor Kindern, was jetzt so völlig absurd klingt. Aber sobald er Kinder gesehen hat, hatte er Angst und ist deswegen nicht mehr zur Schule gegangen. Die Mutter hatte mir das damals im Interview so erklärt, wenn Max den Müll rausbringen soll und soll die Mülltonne dann auf die Straße ziehen und da kommen Schulkinder vom Weg nach Hause, wartet er so lange hinterm Tor, bis die Kinder weg sind. Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, für diejenigen, die uns jetzt zusehen oder zuhören, schwierig nachvollziehbar. Aber wir müssen ja einfach nochmal festhalten, Max ist Autist. Das ist Teil seines Wesens damals gewesen und eben auch Teil seines, ja, seiner Situation. Ich vermeide jetzt mal das Wort Problem.
Ja, es ist aber auch so, dass viele, nicht nur Autisten, sondern auch viele Mobbingopfer sozialphobisch reagieren, wenn sie traumatische Erlebnisse in der Schule hatten. Und dass man sich der Situation von Gleichaltrigen gar nicht mehr stellt. Und die Situation hatten wir. Max ist sozusagen gruppenunfähig gewesen und war überhaupt nicht beschulbar.
Jetzt haben wir in Deutschland ein Schulsystem mit, du schmunzelst schon, sobald ich nur das Wort sage, mit dem du dich natürlich zwangsläufig seit Jahren beschäftigst. Anders als in anderen Ländern, was ich jetzt die Tage nochmal gelernt habe, haben wir eine Pflichtbeschulung. Ja. Das heißt, die Kinder müssen zur Schule gehen. Also wo es in anderen Ländern zum Beispiel möglich ist, weil die sagen, auch wir machen jetzt eine Camperventur für 7 Monate, wir können unsere Kinder auch selbst beschulen. Das geht hier in Deutschland nicht.
Genau. In ganz vielen Ländern haben wir eine Bildungspflicht. Und in vielen Ländern eben eine Schulpflicht. Und wir haben das große Los der Schulpflicht. Und somit musst du auch jetzt, Trixi, musste eine Alternative finden und konnte ihn nicht zu Hause lassen.
So, und diese Alternative, weil Max eben nicht zur Schule gehen konnte, war die, dass man gesagt hat, okay, dann kommt halt ab und zu mal so eine Lehrerin nach Hause und die kann ja mit Max ja mal so ein bisschen Unterricht da machen.
Ja, genau. Sowas wie eine homöopathische Hausbeschulung,
genau,
die dann von der Schule ausgerichtet ist.
Wie hat die funktioniert?
Na, das funktioniert in Teilen ja gut, wenn du genug Futter für das Kind bekommst. Wenn es aber so läuft, dass quasi die Schule schon am Anschlag ist und eigentlich gar nicht genug Personal hat, ist es mit dem Hausunterricht besonders schwierig. Und teilweise sind das 2 bis 6 Stunden in der Woche. Und das ist natürlich eher, ja, wie ich schon gesagt habe, eher homöopathisch, ne?
So, und dann kamt auf einmal ihr ins Spiel, auch der Verein Kinderlachen, mit dem wir auch nochmal grundsätzlich reden wollen, also im Rahmen unseres Robin Gut Podcasts. Aber bleiben wir nochmal bei euch, die Web-Individualschule in Bochum. Ihr seid eine Online-Schule.
Ja, genau.
Das heißt, ihr habt ganz normale Lehrer, ja, die Kinder aber am PC unterrichten.
Richtig. Das heißt, wir haben in unserer Schule nicht so richtig Lehrer, sondern Sozialarbeiter, Psychologen, Therapeuten, Heilpädagogen, die sich besonders gut mit den Diagnosen der Kinder auskennen, damit wir die Empathie haben und das Fingerspitzengefühl, um diesen verängstigten Kindern vernünftig zu begegnen. Mhm. Und dem Personal kann man ja im Nachhinein auf jeden Fall noch die Inhalte der oder die Lehrpläne auf den Schirm ziehen. Herz und Hirn im Nachhinein zu implantieren, ist schwieriger. Deswegen das pädagogische Fachpersonal, das wir im Nachhinein dann fachlich schulen.
Also ihr habt pädagogisches Fachpersonal, ihr habt aber auch die entsprechenden Lehrkräfte und halten wir fest, an eurer Online-Schule, der Web-Individualschule in Bochum, kann man einen ganz normalen, regulären Schulabschluss machen.
Ja.
Anerkannt, alles ganz normal.
Im Rahmen der externen Prüfung, richtig.
Wie seid ihr organisiert? Es ist eine Privatschule?
Ja.
Das heißt, wer ist der Träger?
Also es ist in privater Trägerschaft, mhm, und wir sind eine anerkannte ambulante Jugendhilfemaßnahme und wir sind gleichermaßen aber auch eine anerkannte Fernschule. Mhm. Und die Vorbereitung auf den Real- und den Hauptschulabschluss ist auch von der ZFU, hier auch aus Köln, zertifiziert. Das heißt, wir haben erstmal alle Stempel, die man braucht, um diese Beschulung durchzuführen. Aber dadurch, dass wir ja eine Fernschule sind, bist du nicht vor Ort und erfüllst somit nicht die Schulpflicht. Die Schulpflicht erfüllst du nur, wenn du vor Ort gemeinsam ein Schulgebäude betrittst, sozusagen.
Das heißt, im 21. Jahrhundert, willkommen im Zeitalter.
Digitale Schule ist nicht, genau. Also das heißt, die Schulpflicht erfüllst du an einer Fernschule grundsätzlich nicht. Und aus dem Grund muss die Schulpflichtsbefreiung bzw. eine dauerhafte Krankschreibung vorliegen, um bei uns lernen zu können. Und das war das Theater bei Max. Das heißt, er musste ja eine Befreiung bekommen, um bei uns lernen zu können.
Jetzt muss man sich ja vorstellen, neben diesen bürokratischen Hürden, neben dieser Absurdität, da werden jetzt einige uns zuhören und sagen, verdammt, wie albern ist das bitte schön, dass man sich krankschreiben lassen muss, um an einer anderen Schulform teilzunehmen, die letzten Endes den gleichen Abschluss erzeugen kann wie andere Schulen auch. Also seit wie vielen Jahren kämpfst du da um mehr Anerkennung?
Seit 20 Jahren.
Boah.
Und wir haben jetzt die, wie viele Anträge ich auf Anerkennung als Ersatz- oder Ergänzungsschule gestellt habe. Und du musst dir überlegen, dann kommen die Ablehnungsbescheide, weil ich habe keinen Schulhof. Was ich per se schon ein bisschen irre finde, weil ich habe ja auch keine Schüler, deswegen brauche ich auch keinen Schulhof. Und die letzte Ablehnung kam jetzt, weil Schule ist nur ein Ort, wo gemeinsames soziales Lernen vor Ort stattfindet. Dass wir gemeinsames Lernen praktizieren online im Rahmen unserer AGs, Selbsthilfegruppen und so weiter, interessiert nicht. Also es muss physische Anwesenheit gegeben sein.
Du sagst gerade, es interessiert nicht, weil es interessiert ja dann offensichtlich bei dieser Beurteilung, ob es jetzt anerkannt wird oder nicht, ob du die gleichen Rechte bekommst oder eben nicht, interessiert es ja offensichtlich auch gar nicht, in welchem Zustand du die Kinder bekommst, die du unterrichtest.
Das interessiert überhaupt nicht.
In welchem Zustand bekommst du sie? Du hast mal einen Satz gesagt damals, ich weiß nicht, ob du noch denselben hinbekommst, wie, aber du...
Ja, also es ist so, schon so, dass die Kinder, die bei uns angefragt werden, werden angefragt, weil sie am Boden sind und weil die wirklich alles versucht haben, die Eltern, um diese Kinder in die Schule zu kriegen. Jetzt ist es so, dass sie einen wahnsinnigen Spießrutenlauf hinter sich haben und einen schulischen Selbstwert haben, den man sich gar nicht vorstellen kann. Also die kommen quasi unter der Tür lang, um bei uns anzukommen und bei uns neu anzufangen. Und wir brauchen total viel Zeit, um die wieder aufzubauen. Es ist schon so, und das vergleiche ich immer so, dass die Lehrer da stundenlang stehen und dieses scheue Reh versuchen zu füttern und es kommt und kommt und kommt nicht.
Exakt, das hast du mir vor 2,5 Jahren in dem Interview gesagt.
Es hat sich nichts geändert.
Ja, dass sie mit dem Selbstvertrauen ankommen, das unter die Türschwelle durchpasst.
Ja.
Und ihr tatsächlich im ersten Jahr gar nicht so viel Schulisches leistet, sondern einfach erstmal Pädagogisches, was Soziales, die Aufbauarbeit. Bevor wir darauf nochmal eingehen, weil das ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht nochmal zu euch als Schule an sich, weil ihr damals ja größere Bekanntheit erlangt habt, weil ihr die Kaulitz-Brüder beschult habt. Nachdem sie ja wegen Tokio Hotel durch die Decke gegangen sind und nicht mehr zur Schule gegangen sind, waren die tatsächlich auch bei euch. Ne?
Mhm.
Wie war das?
Also es ist so, dass ich habe die Webschule 2005 übernommen und wir sind nicht wirklich bekannt geworden und wir waren auch ein bisschen zu früh dran, muss man sagen. Ne? Wir sind 2002 gegründet und da war das irgendwie schon so viel Faxen und Telefonieren und Postversand. Ne? Also es war nicht viel mit Videotelefonie und so mit dem ruckeligen Modem. Das war schon, also wir waren zu früh dran. Die Idee war gut, aber die Technik war nicht da. Und 2005 habe ich die Webschule dann als sinkendes Schiff übernommen und letztendlich waren wir kurz vorm Aus und ich habe das quasi vor die Füße geschmissen gekriegt mit den Worten, ja dann mach doch, aber bis Ende des Jahres muss die Sache schon irgendwie ein bisschen besser laufen. Ja, und dann saßen Bill und Tom beim Jauch bei Stern TV auf dem roten Sofa und haben gesagt, dass ja durch den Monsun in den Sommerferien rausgekommen ist und sie jetzt nicht so richtig mehr in die Schule können, weil die ganzen Fans mit Bussen auf den Schulhof fahren. Und der Schulleiter gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Wir haben eigentlich so viel fremde Kinder hier auf dem Schulhof, das funktioniert nicht mehr. Hier ist nur noch Gekreische. Ihr seid jetzt beurlaubt und ihr seid jetzt raus. So. Jetzt hatten die also keine Schule mehr, weil die waren nicht handelbar, die Jungs.
Ja.
Na, die waren ja quasi über Nacht die berühmtesten Teenager Deutschlands. Ja, und dann habe ich mir überlegt, Mensch, guck doch mal im Tokyo Hotel Fan Forum, guck doch mal, wo die Mama wohnt. Da haben ja die Mädchen ihre Zelte aufgeschlagen. Die haben ja dann da im Garten ihre Zelte aufgeschlagen. Dann hatte ich die Adresse und dann habe ich da mal einen Brief geschrieben, dass es uns gibt und ob das nicht eine gute Idee ist. Na, das habe ich aber keinem gesagt, weil das war mir auch zu peinlich. Ich kann ja jetzt nicht sagen, du weißt du was, die Webschule, die kommt groß raus, das machen wir jetzt mal. Das war mir alles zu peinlich, ich habe das keinem gesagt. Und dann montags war dann die Mutter auf der Mailbox, Kaulitz, schönen guten Tag, ich möchte meine Söhne bei Ihnen anmelden. Ja, da war ich aber auch quasi wirklich am Rande der Ohnmacht, weil da habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, weil das wäre dann auch der erste Realschulabschluss, den wir vorbereiten, weil wir waren ja echt noch klein, ne? Wir waren so in einem Raum mit drei Tischen und so und das war wirklich noch, wirklich Kinderschuhe. Ja, und das haben wir gemacht. Wir haben die kennengelernt, wir haben die Frau Kaulitz kennengelernt, wir haben die Jungs kennengelernt, die hatten dann irgendwie ein Open-Air-Konzert in Gelsenkirchen und dann haben wir die zum Realschulabschluss geführt. Dann kam eben die Presse. Und dann haben die über uns berichtet und so konnten eben die von die Trixis dieser Welt von uns erfahren, dass es uns gibt und eben, dass es für diese erkrankten Kinder eine Möglichkeit gibt, eine alternative Beschulungsmöglichkeit gibt.
Ja, jetzt sagst du, Sarah, schon diese erkrankten Kinder, jetzt sind Tom und Bill ja eben nicht erkrankt.
Ja.
Ja? Und war das vielleicht damals anfangs vielleicht nicht sogar auch ein Problem, dass man das so als VIP oder als Elite-Schule eher so verstanden hat, so nach dem Motto, ah ja, guck mal hier, die können sich das leisten oder so, dass das möglicherweise für dich auch von der Intention her in die falsche Richtung ging?
Wir hatten den falschen Stempel, den mussten wir dann eine kurze Zeit noch loswerden. Hm. Auf jeden Fall, weil wir sind keine Promischule und wir sind nicht die, die Frau von und zu beschult, sondern wir sind eigentlich die Schule, die für die Kinder da ist und auch in der Gründung Jugendhilfe und so weiter auf jeden Fall ein anderes Klientel bedient hat.
Okay, das war nochmal wichtig, dass wir das für alle, die sich da jetzt auch für interessieren und sich auch da informieren und wenn man das googelt, findet man das ja auch sofort. Das heißt, Bekanntheit habt ihr durch die Kaulitz-Brüder erreicht. Ja, es ging dadurch ein Stück weit vom Ruf her in die falsche Richtung, das hast du korrigiert, denn um es klar zu sagen, eure Kernintention ist die Arbeit mit Kindern, denen es eben nicht so gut geht.
Richtig.
Und denen geht es aus verschiedensten Gründen nicht so gut, aus gesellschaftlichen Gründen, aus sozialen Gründen, aus vielleicht auch schulpädagogischen Gründen, weil unser Schulsystem eben auch solche Kinder durchs Sieb fallen lässt. Du beschäftigst dich jetzt ja seit wie vielen Jahren mit unserem Bildungssystem?
Ich habe nächstes Jahr mein 20-jähriges Dienstjubiläum. Also ich bin ein alter Hase, was das angeht und kämpfe eigentlich nonstop für diese Kinder.
Ich weiß gar nicht, das ist jetzt, vielleicht war es sogar heute Morgen noch so ein Spruch gehört und ja, dann kommt eine neue Landesregierung und dann kommt ja gerade beim Thema Bildungspolitik sowieso wieder was Neues, weil die sagen, die Alten haben nur Mist gemacht, wir haben ja das föderale System, wir machen das jetzt mal alles anders, alles neu und natürlich mal wieder alles besser. Welche Schulnote gibst du unserem Bildungssystem?
Naja, ich habe von der aktuellen Regierung ja ein ganz besonderes Geschenk bekommen.
Wir reden jetzt von Nordrhein-Westfalen.
Das heißt Wohnortprinzip. Das heißt, ich habe 20 Jahre lang nach dem Lehrplan in NRW gearbeitet, habe 20 Jahre lang in NRW alle Kinder prüfen dürfen, auch die, die nicht aus NRW kamen. Und habe jetzt das Geschenk bekommen des Wohnortprinzips. Das heißt, die Landesregierung hat sich jetzt den Nicht-NRW-Lern entledigt, hat die alle nach Hause geschickt, die können dann ihre Prüfungen zu Hause machen. Heißt für mich aber 16 Lehrpläne, heißt für mich 16 Prüfungsordnungen, heißt für mich nochmal komplett alles umstrukturieren. Das haben wir jetzt im letzten Jahr gemacht und wir dürfen unsere Schüler und Schülerinnen nicht mehr zur Prüfung begleiten. Das darfst du jetzt werten, wie ich das so finde.
Gut, ich glaube, eine Schulnote für den Teil ergibt sich damit von alleine. Ich glaube, die Menschen draußen können das Wort Entbürokratisierung auch nicht mehr hören, weil es faktisch nicht stattfindet, weil mehr bürokratische Hürde bei einer Sache, die offensichtlich ja vorher funktioniert hat und jetzt komplizierter gemacht worden ist, also ein besseres Beispiel dafür kann es ja kaum geben.
Ja, also es ist eine Vollkatastrophe. Ne? Das muss man einfach so sagen. Und die Kinder jetzt Tag für Tag im 1:1-Unterricht zu betreuen, die erst aufzubauen, die ganzen Lücken zu füllen, die angefallen sind in den letzten Schuljahren, die sie eben der Schule ferngeblieben sind, warum auch immer, dann füllen wir diese Lücken, dann machen wir die fit, dann sind wir eigentlich ein Team und kommen zurecht und In den letzten 20 Jahren durften wir dann eben mit diesen Kindern in die Prüfung. Wir haben die Türklinke runtergedrückt. Wir haben noch bis zum Schluss die Daumen gedrückt. Wir waren da. Wir waren der Joker vor der Haustür. Und das entfällt jetzt alles. Das heißt, wir müssen die dann loslassen. Und zwar dann loslassen, wenn die die Hilfe am nötigsten haben. Und das Schlimmste ist, sie dürfen dann in die Schule zurück, in der sie die traumatischen Erfahrungen gemacht haben. Und da, das kann ja eigentlich nicht funktionieren.
Ja, und um das nochmal zusammenzufassen. Also ihr nehmt die Kinder auf, die durchs Raster fallen, durchs Sieb. Die aus den verschiedensten Gründen durchfallen und ohnehin schon große Probleme haben,
ja,
sich zurechtzufinden, sich anderen Menschen anzuvertrauen, egal ob analog oder digital. Eben durch das Vertrauen wieder auch den Mut zu fassen, diesen schulischen Weg wieder aufzugreifen, neu weiterzugehen. Also diese Kinder nehmt ihr auf.
Ja.
Ja. Also um das mal klar zu sagen, das sind Kinder, die eigentlich in dem System Unterstützung bekommen sollten. Und die Unterstützung, siehe Max, hat ja ganz klar nicht ausgereicht. Das hat ja nicht geholfen. Insofern will ich darauf hinaus, dass eure Schule eine Lücke schließt, wo man sagen muss, da hat das System versagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, aber es reicht eben nicht.
Mhm.
Da können wir
nachbessern.
Aber wir können hinter dieser Feststellung auch einen Haken so machen, dass das so ist. So, das heißt, ihr schließt eine Lücke und man müsste doch sagen, aus bildungspolitischer Sicht, es ist mir doch scheißegal, wer der Träger ist. Also erstmal scheißegal. Wenn doch klar ist, hier werden alle Kinder im nachhaltigsten Sinne mitgenommen und wir bringen sie irgendwie zu einem Schulabschluss.
Und es hat ja noch nicht mal mehr einen Kostengrund, weil das wird ja durchs Jugendamt getragen. Das heißt, das Schulsystem an sich hat ja keine Mehrkosten, sondern die müssten einfach auf ambulante Träger zurückgreifen. Das tun sie ja auch, zum Beispiel bei der OGS-Betreuung, bei der AWO oder wie auch immer. Da sind ja auch fremde Träger drin, die dann unterstützen. Das nehmen die ja gar nicht an.
Woran scheitert es am meisten, dass du seit so vielen Jahren jetzt um eine Anerkennung buhlst, die natürlich steckt da auch ein Unternehmen dahinter, keine Frage. Aber eben auch der Gedanke, diese Kinder eben nicht durchs Sieb fallen zu lassen und sie durch eure Arbeit zu unterstützen, zu begleiten, ins Leben zu entlassen mit einem Schulabschluss. Warum bekommt ihr so viele Knüppel zwischen die Beine?
Das kann ich nicht genau beantworten. Was ich aber weiß, ist, dass denen das ziemlich egal ist, was aus diesen Kindern wird. Also ein Großteil nehmen sie ja mit. Und die eben auf der Strecke bleiben, bleiben eben auf der Strecke. Wie oft habe ich schon über denen gesprochen? Wenn man sagt, Mensch, wenn wir die dann auf einen Schulabschluss vorbereiten, dann können die ja auch, das ist ja die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, da können wir ja dafür sorgen, dass wir dann mit unserer Berufsbegleitung zusehen, dass sie dann irgendwo Fuß fassen. Und eben nicht Bürgergeld beziehen oder Ähnliches, sondern vielleicht eine Berufsausbildung beginnen, dann kriege ich einfach nur die Antwort, die ist ja dann ein anderer Topf. Dann sind wir ja nicht mehr zuständig und ist ja uns dann auch egal. Also es ist schon so, dass sie versuchen, die sind ja auch maßlos überfordert, dass die versuchen, die meisten Schäfchen ins Trocken zu kriegen. Und die es eben nicht schaffen, ja, dann ist es eben so.
Ich glaube, wir müssen es praktischer machen, Sarah, damit sich unsere Hörer und Zuschauer das besser vorstellen können. Wir reden ja über den Fall von Max, der ja aktuell noch läuft. Darauf gehen wir auch noch ein. Hast du ein Beispiel aus der Vergangenheit, wo du jetzt einfach einen Namen nennst oder eine Person, die dir in den Kopf kommt und sagst, die ist so und so bei uns angekommen und das ist aus ihr oder ihm bis zum heutigen Tag geworden, aufgrund der Möglichkeiten, die wir eben hatten und so konnten wir das Kind eben auch auf seinem weiteren Lebensweg begleiten.
Da fällt mir sofort ein Mädchen ein, was Mobbing-Erfahrungen gemacht hat und Jahre nicht vor die Tür gegangen ist.
Zunehmendes Problem übrigens.
Tierisches Problem, dass du aufgrund der Mobbing-Erfahrungen in der Schule, ist es ja immer so, dass das Mobbing-Opfer die Schule verlässt und die Täter in der Schule in der Regel bleiben. Wir mussten uns um dieses Mädchen jetzt also kümmern. Das war in einem so psychisch in so einem katastrophalen Zustand, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Wir mussten so lange...
Wie äußert sich das?
Die ist nicht vor die Tür gegangen. Die hatte keine Sozialkontakte. Die war nur noch zu Hause und hatte nur die Familie drumherum. Die Therapeutin hat einen Klinikaufenthalt empfohlen. Da hat sich die Mutter aber gegen gesträubt. Es war ein wahnsinniges Hin und Her. Und intellektuell war ihr bescheinigt worden, dass sie maximal, wie auch bei Max, da können wir auch nochmal drüber sprechen, einen Förderschulabschluss erreichen kann. Aber dass dieses Kind so gehemmt war, dass sie gar nicht leistungsfähig war, dass die so gequält wurde in der Schule, dass man nicht leistungsfähig war, da fehlte die Fantasie. Und dann haben wir wirklich ewig lang gebraucht, um die mit ihren interessenbezogenen Materialien, dass wir ganz viel gemacht haben, worauf sie Bock hatte. Auf gar keinen Fall darf man zu Beginn ja mit Materialien kommen, die in der Schule schon scheiße fanden. Das kannst du ja nicht machen. Du kannst jetzt also nicht mit Mathe kommen, sondern du musst eben, wenn das jetzt ein sehr modeinteressiertes Mädchen ist oder wie auch immer, dann musst du eben, weiß ich nicht, die Adjektive in einer InStyle unterstreichen. Genau. Es ist ja scheißegal, wie du es machst. Aber wir haben ewig gebraucht, um die wieder aufzubauen. Und dann haben wir gemeinsam irgendwann mal Nudeln gekocht. Und zwar ging es darum, dass man Liter und Kilo und so weiter. Und dann rief mich die Mutter an, völlig verzweifelt, und hat gesagt, was ist hier los? Die ist rausgegangen. Ich sage, ja, klar, weil ihr keine Nudeln hattet. Ja, aber die ist ja seit Ewigkeiten nicht mehr rausgegangen. Dann ist sie rausgegangen, hat die Nudeln gekauft. Und das war der Durchbruch schlechthin nach, weiß ich nicht, einem Dreivierteljahr, dass sie plötzlich vor die Tür gegangen ist, diese Nudeln gekauft hat, wieder nach Hause gekommen ist, um mit uns die Nudeln zu kochen, weil wir Liter, Kilogramm und so weiter und die Grammzahl der, und dann auch nochmal die Minuten einstellen und so weiter. Die war völlig fertig, diese Mutter, weil dieses Kind sich plötzlich Schuhe angezogen hat, die sie seit anderthalb Jahren nicht anhatte. Und das muss man sich mal überlegen, dass es so viel Zeit braucht, um dieses Mädchen wieder aufzubauen. Und wer ganz viel Geduld hat und ganz viel Liebe und wirklich ganz viel Energie in diese Kinder steckt, dann kann das werden. Und ich will nicht sagen, dass wir eine Wunderwaffe sind und jeden hinkriegen, das ist Quatsch. Aber wir geben uns schon große Mühe und mit ganz viel Geduld, diesen Kindern so zu begegnen, dass man die eben dann doch auf den Arm nehmen kann.
Jetzt hast du eingangs gesagt, sowohl bei ihr als auch bei Max reicht es gerade mal für einen Förderschulabschluss. Was ist da zum Beispiel der Unterschied zur klassischen Hauptschule oder Mittelstufe?
Ja, sie trauen den Kindern eigentlich nicht mal den Stoff der Hauptschule zu.
Und das heißt Förderschulabschluss?
Ja, dass sie Grunde genommen wirklich intellektuell nicht leistungsfähig sind und dass sie es nicht schaffen, die Inhalte, die für einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 entsprechend.
Das ist so diese Karo-Einfach-Bewertung. Ja. Ne? Man guckt auf das Kind, hat eine schlechte Note, es ist nicht sozial kompatibel, weil es sich ja zurückzieht. Genau. Es kann in der Schule nichts mehr werden.
So, das ist aber ja dass dieses Kind in einer Situation gar nicht antworten kann, weil es total gehemmt ist, weil es Angst hat. Und weil es überhaupt inhaltlich überhaupt nichts wiedergeben kann. Weil wer weiß, was durch den Kopf geht. Das Herz klopft bis sonst wo. Und die dann einfach nur antworten, weiß ich auch nicht. Das heißt aber überhaupt nicht, ob sie vielleicht nochmal leistungsfähig sind. Und ich möchte nochmal sagen, dass dieses Mädchen bei uns den Realschulabschluss gemacht hat. In der Zwischenzeit das Abitur. Und sie studiert in Berlin Jura. So. Und die ist nicht in der Lage, einen Förderschulabschluss zu machen?
Aber das ist doch der Stoff für so Geschichten, wo du sagst, genau. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dass wir beide und vielleicht auch viele andere über solche Geschichten reden, weil wir viel zu oft eben diesen Stempel drauf machen, nicht leistungsfähig, nicht gut genug, nicht dies, nicht das, nicht jenes, weil man eben auch nicht bereit ist, und du hast gerade was ganz Schönes auch in deiner Antwort gesagt, zum Beispiel die Stärken zu erkennen. Also ich persönlich bin großer Verfechter von dem Grundsatz, die Stärken stärken, weil das die Kinder noch selbstbewusster macht. Und es gibt vielleicht Kinder, die einfach per se mit Mathe nichts am Hut haben. Es gibt aber auch Kinder, die per se mit Sport nichts am Hut haben. Also warum soll ich das Kind durch den Sportunterricht quälen, wenn es am liebsten rechnen will? Und auch in dem Sinne, die Kinder dann da so abzuholen, finde ich wahnsinnig wichtig. Kommen wir nochmal zu Max, weil auch ihm
ein Blödmannstempel auf der Stirn klebte.
Ja.
Der klebte ganz doll und den mussten wir so lange abkratzen, dass er selber ja auch schon geglaubt hat, er kriegt's nicht hin.
Ja, jetzt würde ich persönlich als Laie hier nochmal die Unterscheidung machen zu dem Mädchenbeispiel, was du gerade gesagt hast, die einfach nur in Anführungszeichen gemobbt worden ist und eben nicht diese, man spricht ja bei Autismus nicht von einer Krankheit, sondern von einer, ich bin auch froh, wenn man mir das jetzt in den Kommentaren nochmal erklärt. Ich habe jetzt gerade das berühmte Brett vom Kopf. Verdammt, es hatte mir nämlich damals nach dem Beitrag eine Mutter tatsächlich nochmal geschrieben, Dieter, achte darauf, Autismus ist eben keine Erkrankung, sondern eine, und jetzt fällt mir das Wort dazu nicht ein. Ich will nur darauf hinaus, dass es ein Unterschied ist zwischen dem Mädel, das gemobbt worden ist, und Max, der eben von Geburt an mit Autismus zur Welt gekommen ist. Vielleicht kann man es jetzt so beschreiben. Und trotzdem hat er diesen Stempel bekommen. Nicht schulfähig, maximal Förderschule. Und dann ist etwas passiert. Ich habe den Max ja kennengelernt und dachte mir so, das wird ein dickes Brett. Also der Max
ist besonders.
Ist besonders, ja, er spricht halt nicht viel und spielte damals schon am liebsten mit seinem Landwirtschaftssimulator.
Das können wir jetzt auch.
Das ist genau, ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, auch für alle, die jetzt zuschauen, zuhören. Denn ihr habt, und das hast du eben auch schon gesagt, ihr da habt das sofort rausgekriegt natürlich, ist klar, ihr wusstet das. Und habt dann in der Schule erstmal was gemacht?
Gezockt.
Ja.
Logisch.
Ist doch klar.
Ja, so lernst du ihn kennen.
So, weil er dadurch auch Vertrauen fassen konnte. Ey, guck mal hier, hier kann ich Landwirtschaftssimulator spielen, super.
Bring uns das mal bei.
Bring uns das mal bei. Und da war so das erste Eis, glaube ich, gebrochen, ja, dass er Vertrauen gefasst hat, richtig?
Du musst ja die Kinder, du kriegst ja so ein paar Infos von diesen Kindern und das musst du eben komplett nutzen. Das heißt, du musst dann, Mensch, zeig mal, was kannst du, zeig mal, bring mir das mal bei, komm, wir machen das mal. Ich möchte dich kennenlernen, ich habe ein Interesse an deiner Person. Und dass der Max in der Regelschule nicht zurechtgekommen ist, liegt auch daran, dass er sehr besonders ist. Und wenn jetzt in einer Regelschule kein Platz für besondere Kinder ist, weil ja auch den Lehrern das besonders schwer gemacht wird, dass du mit den Diagnosen gar nicht umgehen kannst, du lernst es im Studium nicht vernünftig, du weißt nicht, wie du mit diesen Kindern umgehst. Du hast ja dann 30 Kinder und dann vielleicht 2 oder 3 besondere Kinder dabei. So, wenn du aber gar keine Ahnung hast, wie du mit diesen Kindern umgehen musst, wird's ja auch unheimlich schwierig. Ich will die Regelschulen ja nicht per se schlecht machen. Dann landen die aber bei uns. Und das wäre ja dann eigentlich ganz schön, wenn es erlaubt würde, dass jetzt die Regelschule sagt, wir kommen nicht klar, wir schicken die zum Beispiel in eine Online-Schule und nicht gleich verteufeln würden. Jetzt lernen wir den Max also kennen und merken, Mensch, dass der in der Regelschule nicht so ohne weiteres zurechtkommt, das können wir schon verstehen. Jetzt haben wir ihn kennengelernt und haben ihn eben so genommen, wie er eben ist. Und haben erstmal angefangen zu zocken und ihm erstmal zuzuhören. Was war in der Schule los und wie, was können wir anders machen? Und wie fühlst du dich denn wohl? Was können wir verändern?
Und die Rechnung ist aufgegangen. Wir könnten da jetzt stundenlang drüber reden. Wir hatten die Tage, um es abzukürzen, eine völlig aufgelöste Trixi, die Mama von Max, am Telefon. Du hattest sie am Telefon, weil Max immer weiter aufgeblüht ist, der immer mehr sich in dieses Schulthema reingefuchst hat. Und jetzt ist es ja so, verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch formuliere, am Ende, er ist jetzt in der 10. Klasse, gibt es die ZP, die Zentralprüfungen, und das steckt ja schon im Wort, die sind für alle gleich.
Absolut. Der hat sich der Situation gestellt, der sich alle Zehner oder Zehnklässler jetzt stellen
also
mussten.
Also auch die Gymnasiasten, ne, die jetzt die ZP machen.
Ja.
Das heißt, die Prüfungsvoraussetzungen waren für alle gleich, auch für Max.
Ja. Kein Bonus.
Kein Bonus. Jetzt kommt der kleine Trommelwirbel. Was kam raus?
Ein Realschulabschluss mit Qualifikation für die gymnasiale Oberstufe.
Das ist der Knaller.
Ja, wir haben alle geheult.
Boah.
Wir haben wirklich alle geheult. Wir haben da gestanden, Trixi, es kann nicht wahr sein. Wenn du so ein Kind hast, und wir hatten 2 Jahre Zeit, ne? Also danke an Kinderlachen, weil ohne Kinderlachen wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Die sind ja dann ins Boot gesprungen und haben gesagt, sie finanzieren die komplette Maßnahme, weil das Jugendamt ja uns das nicht zugetraut hat oder Max das nicht zugetraut hat, wie auch immer. Nun, wir schon und haben es jetzt eigentlich dann auch allen bewiesen.
Da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt, den du gerade ansprichst. Vielen Dank in dem Fall und an dieser Stelle an den Verein Kinderlachen in Dortmund, mit dem wir damals auch gedreht haben, die durch ein Stipendium die Finanzierung übernommen haben. Und auch da muss man mal sagen, jetzt stell dir mal vor, es gäbe solche Einrichtungen und Möglichkeiten eben nicht. Was wäre vielleicht aus Max geworden? Jetzt haben wir hier einen Schulabschluss, von dem Trixi, die Mama, nicht in ihren kühnsten Träumen hätte erwarten nicht. Können, Nein. dass das in Erfüllung
dass
geht.
Dass sich das so entwickelt, dass auch Lehrer und Schüler so sehr zusammengepasst haben, dass der Julian da auch so viel, mit so viel Ruhe und Geduld an den Max herangetreten ist und dass die zu so einem Dreamteam geworden sind, super. Das hätte keiner geglaubt. Und dann ist das, die haben sich ja bei den Dreharbeiten kennengelernt,
ja, ich weiß
dass
es
das so geklappt hat und dass die beiden so in so einem Rekordtempo. Wenn du überlegt hast, du musst ja die ganzen Inhalte auch noch nachholen, weil Max hatte ja wirklich vorher eine lückenhafte Schulbiografie, im fehlten ja wahnsinnig viele Inhalte. Dass du zum Realschulabschluss kommst innerhalb von 2 Jahren, das ist phänomenal.
Ja, es ist eine absolute Sensation und Es gibt so Momente, wo man so ein bisschen sprachlos ist, vor Freude, vor Unglaublichkeit.
Das treibt mich jetzt für die nächsten Jahrzehnte an.
Ja, was, und das ist ein schöner Übergang vor allem, weil aus all dem gibt's Erkenntnisse, aus all dem kann man Kraft schöpfen. Was zeigt dir der Fall, Max?
Dass wir alles richtig machen und dass die Politik aufwachen muss, dass Gesetze geändert werden müssen und dass wir einfach weiterkämpfen. Ich höre einfach nicht auf zu kämpfen.
Für was?
Für diese Kinder. Es kann nicht sein, dass so viele unbeschulte Kinder in Deutschland keinen Schulabschluss bekommen, weil sie krank oder beeinträchtigt sind. Es ist unmöglich.
Und sie bekommen diesen Abschluss nicht, weil es eben so viele bürokratische Hürden gibt, so viele Wenns und Abers.
Ja, und die Schulpflicht in Deutschland so hoch gehangen wird, eben höher als das seelische Wohl der Kinder. Und das ist eine Katastrophe und das darf nicht sein.
Und das würdest du sagen, weil es ist ja das föderale System. Könntest du das länderübergreifend sagen oder ist das ein NRW-spezifisches Problem?
Das ist überall das Problem. Und je weiter südlich wir gehen, desto schlimmer wird's.
Boah. Und das liegt woran? Weil.
Warum man alternative Beschulungsmethoden so verteufelt und warum man den sozialen Aspekt so sehr hochhängt, das kann ich dir nicht beantworten, weil jedes Mal, dass die soziale Komponente sofort auf den Tisch kommt, jedes Mal, dass man die sozial isoliert und so weiter, dass sich das aber entwickelt, wenn die Kinder dann bei uns beschult werden, Kräfte sparen am Vormittag und nachmittags vielleicht noch irgendwelche Aktivitäten dann machen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, weiß ich nicht, Schachspielen, Pfadfinder oder wie auch immer, sehen die ja dann auch nicht.
Ich meine, wenn wir jetzt das Tor Bildungspolitik aufmachen, dann reden wir wahrscheinlich noch nicht 3 Stunden, sondern 3 Tage. Das machen wir nicht, aber vielleicht, um zumindest mal allen, die uns zuschauen und zuhören, ein Gefühl dafür zu geben. Es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn man an Traditionen und an so alten Schulwerten festhält. Auf der anderen Seite entwickelt sich das Leben und wir haben, glaube ich, alle den Eindruck, auch gesellschaftlich betrachtet, in einem Tempo, wo es sich irgendwie fast schon selbst überholt. Mal übertragen auf unser Schul- und Bildungssystem, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 besonders modern ist. Wie modern und fortschrittlich empfindest du unser Bildungssystem?
Naja, so zwischen 2 und 3.
Das ist wenig.
Ja. Du musst ja auch überlegen, unser ganzes Problem wäre ja gelöst, zum Beispiel das Prüfungssystem. Wovon ich dir gerade erzählt habe, dass wir auf einmal 16 Lehrpläne haben. In den Unis sind digitale Prüfungen seit Corona ja ohne jedes Problem möglich gewesen. Warum darf Schule nicht digital prüfen? Es wäre ja ein leichtes, erkrankte Kinder, die bettlägerig sind, die seit 3, 4 Jahren in Pflegebetten liegen, mit einer digitalen Prüfung zum Schulabschluss zu führen. Mit der gleichen Software. Ich wollte dann von den Unis diese Software kaufen und dass man eben diese Kinder dann digital prüft. Nein. Ein Hauptschulabschluss muss in einer Hauptschule geprüft werden und ein Realschulabschluss in einer Realschule. Punkt. Die sind nicht beweglich. Es tut sich nichts, gar nichts. Und Corona und irgendwie digital und so weiter. Es hat sich nichts verändert. Außer, dass sie jetzt vielleicht ein iPad in der Schule haben, aber kein WLAN.
Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel wird eigentlich die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Wir reden hier über das Thema in dem Robin Good Podcast, über auch soziale Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ein Wort, das wir bei Robin Good auch gerne mit enkelfähig übersetzen. Also ein enkelfähiges Verhalten, übersetzen wir das und übertragen das mal auf Bildungspolitik, was eben 2 Generationen überspannt im Sinne von, ja, das ist nachhaltig, weil wir verändern hier was, weil das, was wir verändern, wird besser für die, die dann nachrücken. All das findet ja ganz offensichtlich nicht statt, eher umgekehrt. Man hält an alten Dingen fest, statt vorwärtsgerichtet zu schauen, was könnten wir verändern. Also ich darf mal 2, 3 Stichworte in den Raum. Das Fach Nachhaltigkeit an sich.
Ja.
Also warum ist es wichtig, dass wir alle begreifen, dass wir nur diese eine Erde haben? Sozialkunde, also wirklich gesellschaftliche Sozialkunde, das Miteinander, wo wir doch gerade feststellen, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Und stattdessen halten wir an so Klassikern fest, wie es gibt Mathe, Chemie, Bio und Physik, statt das vielleicht unter dem Fach Naturwissenschaften zusammenzufassen. Und irgendwie hat man das Gefühl, es tut sich nichts.
Es tut sich gar nichts.
Also es gibt keinen großen Wurf. Liegt das an unserem föderalen System, dass jedes Land sein eigenes?
Es ist gelähmt. Es ist einfach gelähmt und man kann nicht viel bewegen, weil ja dann alle paar Jahre das Ganze wieder verändert wird. Also das Problem ist einfach, dass wenn man das zentral steuern würde und mal Ideen einbringen würde, wie eine digitale Prüfung, Beschulung in ambulanten Jugendhilfemaßnahmen, wenn alle Maßnahmen erschöpft sind und so weiter. Wenn man das mal ein bisschen bewegen würde, ich will ja auch nicht sagen, dass wir die Ideallösung sind. Überhaupt nicht. Ich will ja auch sagen, dass jedes Kind in die Regelschule gehört. Jedes Kind soll sich über den Lehrer aufregen, soll sich heimlich verlieben in den Typen, der irgendwie 3 Jahre älter ist. Du musst Kaugummis unter den Stuhl kleben und heimlich hinter der Hecke rauchen. Wenn das aber nicht geht und weil du in der Schule krank wirst oder weil es nicht funktioniert für dich selber, muss es doch Alternativen geben dürfen. Und warum sich da so viel Mauern aufgebaut werden für diese Alternativen, das ist mir komplett schleierhaft. Und das ja auch schon seit 20 Jahren. Es wird ein bisschen besser, weil wir viel kämpfen. Aber es wäre ja ein einfaches zu sagen, die Kinder, die durchs Regelschulsystem fallen und nicht zurechtkommen, werden aufgefangen und dieses Fangnetz ist für alle gleich.
Jetzt könnte man sagen, die dafür verantwortlich sind, es ist immer schwierig, wenn man sagt, die Politik, aber bei der Bildungspolitik ist es ja nun mal so, in unserem föderalen System, dass in jedem Land nun mal der Bildungsminister, die Bildungsministerin vorangeht und sagt, wir bestimmen jetzt die Geschicke aus bildungspolitischer Sicht dieses Landes. Und wir tun dies, weil wir ja wissen, wie jetzt mal grundsätzlich die Situation ist. Wissen die, wie die Situation der Kinder und Jugendlichen sind? Wissen die das nicht? Ignorieren die das?
Die ignorieren das. Die müssten jetzt erstmal zugeben, dass das eigene Schulsystem Schwächen hat. Und dass wir eine Daseinsberechtigung haben.
Fehler zugeben ist immer schwierig.
Daran, also wenn die jetzt zugeben würden, es gibt Kinder und Jugendliche, die durchs Raster fallen und die wir nicht auffangen würden können, dann wären wir schon ein Schrittchen weiter.
Was stimmt dich? Ich meine, ich lasse dich jetzt hier nicht oder uns oder auch die, die uns zuschauen, nicht mit einer schlechten Laune hier raus, die wir grundsätzlich nicht haben, weil dafür ist das Ding mit Max einfach zu positiv. Aber was stimmt dich auch optimistisch, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen? Weil du bezeichnest das ja als Kampf. Also ein Kampf bedeutet ja auch, dass es anstrengend ist.
Ich weiß, dass das, was ich da mache, grandios ist. Ich weiß, dass ich den Kindern helfe. Ich weiß, dass wir wahnsinnig viele Schüler haben mittlerweile. Ich habe 50 Lehrer, ich habe eine wahnsinnig lange Warteliste. Wir haben unglaublich viele Kinder und Jugendliche, die trotz aller Widerstände bei uns lernen. Und ich weiß, dass das, was ich da mache, nachhaltig ist. Dass diese Kinder Fuß fassen können, dass die einen Schulabschluss erreichen werden, dass die eine Berufsausbildung machen können und vielleicht die nächste Generation und dass wir enkelfähig sind und bleiben. Und das treibt mich total an. Und ich mache ja nicht den ganzen Tag immer nur politische Kämpfe, sondern viel politische Kämpfe, das schon. Aber ich bin ja auch laut und lästig und dadurch bewege ich ja auch was. Und vielleicht bewegen wir auch jetzt schon wieder was. Vielleicht können wir jetzt jemanden zum Nachdenken bringen. Und vielleicht hört uns jemand zu, der in der Politik sitzt und denkt, Mensch, die sind doch gar nicht so furchtbar, sondern die bewegen was. Und vielleicht ist ein Max auch ein gutes Beispiel zu sagen, es läuft ja doch nicht alles irgendwie schief da.
Genau. Und die Wahrheit liegt dann bekanntlich immer ein bisschen mehr in der Mitte. Ihr seid mit eurer Schule ein gutes Beispiel dafür, wie man es schaffen kann, Lücken zu schließen, die in unserem System, auch in unserem Bildungssystem nun mal leider klaffen. Und es wäre schön, das ist gerade so schön gesagt, wenn uns jetzt hier jemand zuhört, den wir dafür sensibilisieren, darüber nachdenken. Ich glaube, dann hat dieser Podcast schon eine ganze Menge erreicht. Wenn wir damit Menschen erreichen, die Kinder zu Hause haben, die vielleicht nicht weiter wissen und sich jetzt durch dich und durch euer Angebot auch inspiriert fühlen, Sarah, dann haben wir auch eine ganze Menge erreicht.
Auf jeden Fall. Also die unbeschulten Kinder, die zu Hause sitzen und verzweifelt sind mit ihren Eltern, wenn wir da helfen können, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht. Weil sobald dieses Thema vom Mittagstisch ist, wo die Familie den ganzen Tag immer nur die Sorge der Schule hat, und wenn die Kuh vorm Eis ist und sich die Familie wieder finden kann, wie die Familie von Max, dass die lachen können und leicht sein können, weil der Druck von außen, was die Schulpflicht angeht, wenn das so ein bisschen verschwindet und die die Leichtigkeit wieder kriegen, das beobachten wir bei allen Familien, wenn dieser Druck verschwindet, dass sich das wieder erholt und wieder die Familie, das ganze System wieder gesund ist. Wenn wir das erreichen können, dann hat sich's doch schon gelohnt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich lege da nur noch drauf, dass wir den Beitrag von Max, den wir gedreht haben, in die Kommentare zum Anschauen bereitlegen, damit auch alle sich selber davon überzeugen können, was er für ein großartiger Junge ist, was ihr für eine tolle Arbeit leistet. Ich bedanke mich sehr bei Sarah Lichtenberger von der Web-Individualschule in Bochum für deine und für eure Arbeit, das Lob gibt für, und du hast es ja auch schon zum Glück weitergegeben, an das ganze Team, die sich eben für die Kinder den Arsch aufreißen, die Gesellschaft vergisst, die unser Bildungssystem vergisst und ja, Kinder, die euch nicht egal sind. Und Max ist ein super Beispiel dafür, wie Kinder dann wieder aufblühen können. Fantastischer Schulabschluss, und du kannst stolz auf dich und eure Arbeit sein. Und das ist ein großartiger Beitrag, was das Thema soziale Nachhaltigkeit angeht. Und deswegen bist du in diesem Robin Gut Podcast genau richtig. Danke, Sarah.
Danke für die Einladung.
Ich habe am Anfang dieses Podcasts meinen Mund sehr voll genommen und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Das ist für mich eine Form der Solidarität, wo ich ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen hintersetzen muss. Und am Ende steht dahinter ja auch immer eine Teamleistung. Sowas mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich suche mir Menschen, die mit der gleichen Energie versuchen, diese Situation zu lösen. Und wir haben es gemeinsam mit Max geschafft. Es gibt so viele Positivbeispiele. Jetzt ganz konkret ist es so, dass der Max eine Ausbildungsstelle sucht. Und auch da haben wir versucht, ja, mit dem Netzwerk, das wir haben, ihm das Möglichste zu ermöglichen. Also, ich möchte nochmal dafür werben, dass es nur mit dem Wir geht. Und das ist ein Credo, das wir bei Robin Gut pflegen und gemeinsam mit eurer Hilfe auch in die Welt hinaustragen. Deswegen freue ich mich sehr über euer Like. Ich freue mich natürlich besonders, wenn ihr den Podcast bewertet, und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, weil ich glaube, dass wir so Stück für Stück dazu kommen werden, Menschen davon zu überzeugen, im Kleinen anzufangen, bei sich selber anzufangen, um dann Großes zu leisten. Ich finde, das sind mit so die schönsten Momente, die man dann auch erleben kann, wenn es dann von Erfolg gekrönt ist. Bis zur nächsten Folge. Robin Gut mit Dieter Könnes.